Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir wollen Ende 2025 ein wenig zurückschauen auf das Jahr, aber natürlich auch vor allem in die Zukunft blicken. Also was sind die Trends und was sind die Themen für die Versicherungsbranche im Jahr 2026? Und wenn Sie unseren Podcast vielleicht schon ein bisschen kennen, dann können Sie sich vielleicht auch denken, wer meine Gäste heute sind. Wir bleiben dann nämlich schön in unserer Tradition und bei mir im Studio sind Justus Lücke und Jens Ringe, Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Justus, hallo Jens.
Hallo liebe Nadine.
Hallo Nadine.
Fangen wir doch mal mit einem kleinen Rückblick an, würde ich sagen. Wenn ihr auf 2025 zurückschaut, welche Momente stechen da für euch besonders hervor? Also im positiven wie auch im vielleicht im herausfordernden Sinne. Also kurz gesagt, was sind eure Highlights gewesen und was sind vielleicht auch eure Lowlights gewesen? Justus, möchtest du anfangen?
Ich muss gestehen, bei Lowlights habe ich gar nicht so viele konkrete Momente. Ich glaube, es war allgemein ein ziemlich herausforderndes Jahr. Es gab viel zu tun. Ist ja einerseits Highlight, aber auch Lowlight im Gleichen. Aber ich habe ein persönliches Highlight. Ich habe mir im Sommer mal eine Woche alleine wandern in Wales gegönnt. Das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich sage sowohl wandern als auch alleine als auch Wales. Gut, Sommer war das Wetter auch okay, aber das war wirklich so ein persönliches Highlight, was für mich im Jahr wirklich noch sehr hervorsticht.
Das war Justus. Und Jens, wie war dein Jahr 2025?
Ja, ich würde auch sagen, ein sehr intensives Jahr. Wir haben viele Themen gehabt, auch über die Veranstaltung hinweg. Und so ein richtiges Lowlight in dem Sinne hatte ich eigentlich gar nicht gehabt. Was für mich positiv war, ich habe es jetzt gerade in der zweiten Jahreshälfte geschafft, wieder mehr Zeit, auch weil wir bei uns intern ein paar Aufgaben anders verteilen konnten, mehr Zeit für inhaltliche Arbeit, so dass ich dann jetzt eigentlich gerade in der zweiten Jahreshälfte wieder viel mit Themen beschäftigen konnte, die mich interessieren. Das Thema AI, aber auch das Thema, was bedeutet das auch für die IT, für die Versicherungs-IT-Architektur für die Zukunft. Und da auch viele Gespräche führen konnte mit Marktteilnehmern und da einfach inhaltlich nochmal mehr arbeiten konnte. Das war sehr spannend.
Da sind wir ja genau richtig, weil das ist ja auch das Stichwort. Wir wollen ja über Themen reden und Themen auch, die die Branche interessiert, die euch interessieren, die uns als Versicherungsfonds interessieren. Und ich habe so einen kleinen Themenblumenstrauß mitgebracht, der ist recht bunt, über den wir sprechen wollen. Also zum einen wollen wir sprechen über Marktkonsolidierung, über neue Technologien, natürlich wie sonst. Wir wollen auch reden über Kostensteigerungen im Schadenbereich und wir wollen über FIDA sprechen. Und mit dem FIDA-Thema würde ich auch direkt anfangen, also mit der EU-Verordnung zu Financial Data Access, heißt sie ja. Und mein Gefühl ist, Anfang des Jahres haben wir noch viel über NIS 2 und DORA gesprochen, das war sehr im Fokus. Und dann so im Laufe des Jahres kam FIDA auf und das beschäftigt nun die Branche doch sehr. Und die Frage, Justus, ist, wie FIDA-ready sind denn die Versicherer überhaupt?
Ja, also ich glaube, da ist noch ein gewisser Weg zu gehen. Es ist jetzt nicht Torschusspanik, aber man merkt schon, dass es nochmal eine ganz andere Wahrnehmung in der Branche hat, das Thema, dass da viele dran arbeiten. Was ich auch an manchen Stellen erschreckend fand, dass viele die Chancen, die sich mit FIDA ergeben, noch gar nicht für sich so richtig erschlossen haben. Also wenn man dann beispielsweise mit Versichern spricht, die eine große Ausschließlichkeitsorganisation haben, und dann das Thema FIDA, Datenaustausch, Verwaltung, Fremdverträge, dort also auch gerade für ihre Vertriebspartner das Potenzial an manchen Stellen so, ach ja stimmt, das ist ja auch ein Thema, nicht nur ich habe in der IT Kosten, die verursacht werden, weil ich dann Regulatorik erfüllen muss, sondern diese Geschäftschancen, die sich daraus ergeben, die sind glaube ich noch nicht überall angekommen. Es gibt ein paar, die sich schon seit mehreren Jahren, weil das Thema FIDA ist ja von dem Grundkonstrukt jetzt auch unter Open Insurance schon ein paar Jahre alt und jetzt wird es halt nochmal konkret durch die Anforderungen. Aber daher muss man sagen, glaube ich, ist da in der Breite sowohl in der Technologieebene als auch in der Geschäftsmodellebene noch relativ viel zu tun.
Jens, dieses IT-Thema beschäftigt dich ja auch schon, ich würde sagen, seit 25 Jahren. Wir hatten ja auch kleines Jubiläum dieses Jahr. Deswegen vielleicht kannst du nochmal IT-seitig auch nochmal ein bisschen da einen Einblick geben, wo du denkst, wo vielleicht die größten Baustellen bei den Versicherern sind. Ist wahrscheinlich nicht nur FIDA, was da treibt, aber sicherlich auch.
Ja, Nadine, da würde ich auch gerne auf deinen Eingangssatz drauf gehen. Also das Thema DORA beschäftigt die Versicherer immer noch sehr stark. Auch klar, es ist schon aktiv und die Versicherer müssen schon umsetzen. Aber ich glaube, da sind auch da noch, wie Justus gesagt hat, viele Meter zu gehen. Und das beschäftigt die Häuser sehr, sehr stark auf der Verwaltungsseite, auf der Dokumentationsseite. Mit FIDA kommt jetzt ein neues Thema obendrauf, was natürlich dann auch darauf zuführt, dass wir brauchen API-Schnittstellen, wir brauchen Zugänge, wir brauchen so eine Art Consent-Management. Das heißt, wer darf eigentlich welche Daten sehen? Das heißt, da kommen auch neue Management-Anforderungen auf das Thema Daten. Und wir sehen ja parallel im Markt, dass viele Versicherer aktuell dabei sind, ihre Kernsysteme zu erneuern, immer noch der Trend weg vom Host zu gehen, beziehungsweise neue Systeme einzuführen. Und dann kommt natürlich obendrauf dann noch so eine Regulatorik, dass ich nicht nur ein neues System einführen muss, sondern entsprechend auch Schnittstellen und auch Daten zur Verfügung stellen muss. Und da kommen wir dann auf die nächste große Baustelle der Versicherer, das Thema Datenmanagement. Versicherer haben sehr viele Daten. Versicherung ist ein virtuelles Produkt, ein datengetriebenes Produkt. Die Versicherer sitzen auf sehr vielen Daten, haben aber die Herausforderung, dass die Daten auch gerade aus der Vergangenheit sehr unstrukturiert sind, nicht in einem System vorliegen, dass sie auch oft über auch nicht so einfach zugänglich sind. Und jetzt stehen sie natürlich vor der Herausforderung, diese Daten zugänglich zu machen und auch den richtigen Status der Daten dann auch zur Verfügung zu stellen. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung der Versicherer in den nächsten Jahren. Ich sehe aber auch die Chance drin, wie Justus schon angesprochen hat, nämlich, dass FIDA sozusagen neben dem ganzen Thema AI, dem ganzen Thema Erneuerung der Systeme, auch da bei den Versicherern nochmal sowohl Druck, aber auch Chancen eröffnet, dieses Datenmanagement jetzt nochmal mit einem anderen Blick anzugehen.
Wir wollen ja noch ein paar weitere Themen besprechen, deswegen können wir jetzt nicht viel tiefer einsteigen in das FIDA-Thema, aber für alle, die sich weiter interessieren, kann ich das White Paper, wir werden es auch, denke ich mal, in die Shownotes mitpacken oder auch bei uns auf der Webseite ist es verfügbar. Das können Sie sich gerne angucken, da gibt es gemeinsam auch mit Partnern noch viel mehr Insights zum Thema FIDA, was muss gemacht werden, welche Anforderungen sind da, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und wir machen jetzt aber einen kleinen Themencut und gehen zu einem ganz anderen Thema, und zwar zu dem Thema Schadenkosten. Auch da, nicht ganz neu, haben wir auch schon drüber geredet, ist schon länger auch ein Thema, dass die Kosten im Schadenbereich einfach immer weiter anziehen. Und trotzdem würde ich sagen, wenn es halt so ein Trend ist, der immer länger kommt, ist ja schon noch die Frage, welche Ursachen sind weiter entscheidend und was können die Versicherer aus eurer Sicht denn tun, um da gegenzusteuern?
Ja, ich glaube, ich würde das ja mal ganz gerne mal generell auf das Thema Kostendruck, sagen wir es mal, ziehen. Weil ich glaube, je nach Sparte, über das wir schauen, reden wir eher über die Schadenkosten, über die Betriebskosten, gerade wenn ich jetzt... Ich bin Kind der Lebensversicherung und seit Jahren da unterwegs und beschäftige mich insbesondere mit Lebensversicherungsunternehmen. Und da sehe ich eher einen Kosten- als einen Leistungsdruck an vielen Stellen, der sich halt insbesondere aus einer, sagen wir mal, Fixkostenproblematik heraus ergibt. Da ist es eher ein Beitragsproblem als ein Kostenproblem. Denn ich habe einfach für den Betrieb, den Menschen, aber auch gerade die IT-Transformation, gerade in so ein Kernsystem in der Lebensversicherung, ist halt einfach doch schon, auch wenn es modern ist, ein großer Moloch und Monolith. Und da brauche ich nicht nur externen Kosten, auch intern einen riesen Aufwand, um das zu transformieren. Und diese Kosten, um das überhaupt noch zu stemmen, da fehlt mir häufig jetzt eher in den letzten Jahren das Thema Einmalbeiträge gefallen, weil ich habe immer die Kostenherausforderung, dass ich kostenmute Beiträge, also dass ich Kosten durch Beiträge habe, und da habe ich eher das Problem nicht, dass die Kosten zu stark steigen, sondern die Beiträge zu stark sinken. Dann läufe ich irgendwann ein Fixkostenproblem und dann habe ich die Herausforderung, dass ich dann schauen muss, was mache ich denn? Da sehen wir auch die ein oder anderen Konsolidierung am Markt, und da sehen wir einfach das Thema, dass sie sich möglichst schnell, solange es noch mit den Erträgen möglich ist, dann auch auf eine schlanke, agile IT-Infrastruktur aufstellen müssen, die dann auch gerade die Wartungskosten gering hält, weil sonst sterbe ich da dann den Kostennot an der Stelle, dass halt ich das aus den Beiträgen, die ich habe, eigentlich nicht mehr finanzieren kann, und dann habe ich wirklich ein ganz anderes Problem. Also das im Leben. Gerade so diese IT-Transformation als Kernanforderung, überhaupt langfristig wettbewerbsfähig zu sein.
Soll ich dann direkt mal mit einsteigen zum Thema Schaden, Schadenaufwand? Just hat ja sehr stark auch auf das Thema Leben geschaut. Ja, wir sehen weiterhin das Thema Inflation sehr, sehr klar, sehr deutlich, sei es jetzt in Personalkosten, es ist aber auch in den Dienstleister, in den Abrechnungskosten. Wir werden in den nächsten Jahren weiterhin das Thema Strom, steigende Strompreise haben, auch wenn es jetzt diverse Maßnahmen von der Bundesregierung gibt, da entgegenwirken zu wollen. Ist es aber so, dass wir zumindest jetzt davon ausgehen müssen, dass wir da weitere eine Verteuerung haben werden, dass Energiekosten, das schlägt insgesamt auf das gesamte Thema durch. Wir stehen auch vor der einen oder anderen Erhöhung von Gebührenordnungen. Auch das wird in den nächsten Jahren zu weiteren Kostensteigerungen führen. Und am Ende ist natürlich auch im Schadenbereich, so wie ich das für den Lebenbereich gesagt habe, auch dort sehr viel Investitionen in Technologien, in Schnittstellen, in das Thema KI, aber auch die Erneuerung der Bestandssysteme. Also das heißt, auch da sehen wir das Thema Kostensteigerung. Und gut, wir hatten jetzt dieses Jahr zumindest bis jetzt, glaube ich, haben wir ein relativ gutes Schadenjahr gehabt, dass es jetzt nicht zu überbrochen war. Aber wir sehen auch da weltweit und auch in den letzten Jahren, was an Schäden aufgekommen ist, dass wir auch da rechnen müssen, dass die Schadenaufwände allein durch die Ereignisse, durch die Wetterereignisse in den nächsten Jahren zunehmen werden. Das heißt, der Kostendruck, gerade auch auf der Schadenaufwandseite, wird im nächsten Jahr nicht runtergehen.
Werbung. Die Versicherungsbranche steht vor großen Veränderungen. Neue Technologien, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und geopolitische Unsicherheiten prägen die Zukunft. Die Frage ist, welche Trends und aktuellen Entwicklungen sind für dein Unternehmen wirklich entscheidend? Und wie stellst du dich strategisch darauf ein? Genau hier unterstützen wir dich bei den Versicherungsfonds Leipzig mit Trend- und Marktanalysen, Studien, Weiterbildung, Austausch und Beratung. Wir helfen dir, gesellschaftliche Entwicklungen richtig einzuordnen und deine Unternehmensstrategie zukunftsfähig auszurichten. Unser Produkthinweis? Die Zukunft wartet nicht, gestalte sie aktiv. Mit dem Leipziger Zukunftsmodell und dem interaktiven Workbook erhältst du Canvases, Tools und Modelle für deine individuelle Zukunftsgestaltung. Zukunft gestaltet man nicht im Alleingang. Kein Problem, wir unterstützen dich gern. Hol dir jetzt dein Workbook auf versicherungsforen.net und mach dein Unternehmen zukunftsfit. Werbung Ende.
Das Thema Technologien hast du gerade schon angesprochen, ist auch schon mehrfach gefallen. Ich glaube, gerade als Generative AI, ChatGPT, aufkam, hatte man kurz, glaube ich, mal den Moment, wo man dachte, oh, das ist der Heilsbringer für alles, gegen alle Probleme, gegen den Fachkräftemangel, gegen IT-Probleme, gegen Digitalisierungsdruck und vielleicht auch Kostendruck. Wir reden seit mehreren Jahren nun schon über generative künstliche Intelligenz mit wahnsinnigen Entwicklungen. Und auch die Versicherungsbranche ist da ja sehr aktiv. Wir sind ja auch selber aktiv mit unserem GenAI-Hub. Und da würde mich nun interessieren, was würdest du sagen, jetzt dann noch in mehreren Jahren und von der Pilotphase vielleicht doch jetzt mal ins Doing kommen, in tatsächliche Umsetzung kommen, in Anwendungsfälle. Wo steht denn die Branche aktuell, wenn man auf diese neuen generative KI-Themen geht?
Sie ist auf dem Weg. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile fast keinen Versicherer mehr, der sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat. Was wir aktuell noch sehen, dass es sehr stark noch Use Case getrieben ist. Das heißt, dass die Versicherer sehr stark dabei sind, einzelne Use Cases umzusetzen und haben jetzt auch gerade in diesem Jahr gesehen, auch jetzt auf den Veranstaltungen kommt das immer so ein bisschen als Feedback, dass das Thema, die Fragestellung, wo wollen wir eigentlich mit dem Thema hin? Was haben wir für strategische Ziele? Wie müssen wir uns organisatorisch aufstellen, dass das jetzt immer mehr Häuser umtreibt? Weil wenn ich 2, 3 Use Cases auf der einen Seite gut umsetze, ist die Frage, wie kriege ich das Ganze aufs gesamte Unternehmen ausgerollt? Wie kriege ich diese Use Cases in die Breite getragen? Wie kriege ich sie auch am Ende ökonomisiert? Wie kriege ich sie dann auch die Nutzen daraus generiert? Und das ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung für viele Häuser, zu sagen, das, was ich technisch erprobt habe, wo ich auch gute Erfahrungen gesammelt habe, wie kriege ich das jetzt in die Nutzung und wie kann ich das Ganze ökonomisch nutzbar machen, weil der Druck ist da. Wir sehen es, auf der Kostenseite haben wir gerade diskutiert. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade letzten 2, 3 Wochen viele Veranstaltungen, wo wir drüber gesprochen haben. Wir haben den Fachkräftemangel, beziehungsweise haben wir jetzt den Generationswechsel. Es gehen jetzt sehr, sehr viele Mitarbeiter mit sehr, sehr viel spezifischem Know-how in Ruhestand und es kommt wenig nach. Und die Herausforderung ist jetzt zu sagen, okay, wie können wir mit GenAI zum Beispiel das Thema Wissen kondensieren, zum Beispiel, das haben wir verschiedene Use Cases diskutiert, dass ich über Aufnahmen heraus das Wissen bei den Mitarbeitern, die zu Ruhestand sich verabschieden, extrahieren kann und dann in den Prozessen den neuen Mitarbeitern direkt zur Verfügung stellen kann. Also da sehen wir sehr viel. Und die Herausforderung jetzt gerade fürs nächste Jahr wird jetzt sein, das mal in eine Strategie, die an Unternehmensstrategie, an die IT-Strategie angelehnt ist, hineinzugießen und das organisatorisch so umzusetzen, dass man dann im Haus dann am Ende auch die Nutzen herausziehen kann.
Und was ja da auch noch aus meiner Sicht auch immer stärker noch in den Fokus gerät, ist auch oder auch zwangsweise dann, was man leider auch lästiges Übel noch dabei hat, ist das Thema ganze KI-Compliance, also die ganze EU-AI-Act etc. Das war jetzt im letzten Jahr schon ein großes Thema, aber wir merken wir auch immer stärker, da die Herausforderungen hinsichtlich Hochrisiko-KI und kann ich das bestätigen, genehmigen und da sind ja auch viele Dinge, die prozessual sozusagen da dranhängen, auch auf regulatorischer Ebene noch gar nicht zu Ende gedacht und das ist nochmal eine zusätzliche Bremse, die man auch im Prozess merkt, wenn man dann auch sagt, ich will da möglichst compliant sein, aber das irgendwie mitzudenken, ist schon immer ein bisschen herausfordernd dabei.
Und ein Thema, was mich in dem Zusammenhang auch noch interessiert, weil wir hatten, wir können das jetzt sagen, ne, wir zeichnen Anfang Dezember auf, Ende November war unser großer Messekongress IT wieder mit, ich glaube, fast 600 Leuten auf der Messe in Leipzig. Also wirklich ein großer Kongress, wo es auch viele Fachthemen gibt, die da besprochen werden. Und ein Begriff, der immer wieder fiel, war das Thema Agentic AI. Ich glaube, für jemanden, der sich mit dem Begriff auskennt, mit den Themen, da ist das nicht neu. Aber Jens, vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, für alle, die vielleicht nicht so tief drin stecken, was sich genau hinter diesem Begriff Agentic AI verbirgt und wie sich dieser Trend vielleicht auch auf die Branche auswirken könnte.
Ja, es ist ein spannendes Thema. Im Grunde genommen ist es eine logische Weiterentwicklung des Themas GenAI, was wir jetzt aus den letzten 3 Jahren jetzt intensiver kennen. Und zwar ist die Idee hinter Agentic AI, dass ich AI-Komponenten habe, sogenannte Agenten, die autonom Aufgaben ausführen, die dann angetriggert werden durch einen Prozess oder durch ein auslösendes Moment und die dann auf Tools zugreifen können. Das kann ein Kalkulator sein, das kann ein Dokumentenerstellungstool sein und dann bestimmte Aufgaben ausführen und das selbstständig ausführen, indem sie Informationen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen, dann entsprechend verarbeiten. Und das Spannende ist natürlich, ich kann diese Agenten auch miteinander koppeln, kann denen verschiedene Aufgaben zuweisen, zum Beispiel, dass ich einen Agent habe, der so als Art Supervisor arbeitet und die anderen Agenten sozusagen in ihre Arbeit einteilt und dann die Ergebnisse kontrolliert. Und im Grunde genommen ist das sozusagen die Weiterentwicklung und ist natürlich deshalb so spannend für die Versicherer, weil wir sehr viel in Prozessen arbeiten und denken und ich dann an einzelnen Stellen in dem Prozess sagen kann, okay, diese Aufgabe übernimmt jetzt künftig ein Agent, der kriegt Informationen zur Verfügung gestellt und kann die entsprechend abarbeiten.
Aber ist es quasi jetzt schon denkbar, dass sowas wirklich vollautomatisiert, vollkommen selbstständig abläuft? Weil die Befürchtung ist ja, glaube ich, dann auch, dass, falls kein Mensch mehr tatsächlich kontrolliert, dass dann vielleicht Prozesse ablaufen, die vielleicht zum Beispiel Menschen benachteiligen könnten. Oder sagst du, durch ein AI-Act ist das eigentlich so geregelt aktuell, dass Human in the Loop immer noch absolut sein muss? Oder ist überhaupt jemand technisch schon so weit, ehrlicherweise?
Also es gibt schon Lösungen im Markt, die sehr, sehr autonom arbeiten und dann entsprechend auch Schäden komplett, zum Beispiel komplett durchregulieren. Aber auch da ist es nicht nur im EU-AIEC, sondern generell auf Versicherungsvertragsgesetz beziehungsweise die versicherungsrechtlichen Regelungen, dass ich bestimmte Entscheidungen nicht automatisiert treffen kann, wenn ich den Kunden zum Beispiel in Anführungsstrichen vielleicht benachteilige oder entsprechend schlechter stelle, als er das möchte. Da brauche ich immer noch einen Menschen, der drüber schaut. Der Prozess an sich ist natürlich schon, wir sehen das, ich hatte es vorhin schon gerade angesprochen, das Thema Fachkräftemangel. Wir müssen natürlich schauen, welche Aufgaben können wir künftig technisch übernehmen durch solche Agenten zum Beispiel, um an anderer Stelle aber auch die Kapazitäten zu gewinnen, um zum Beispiel nochmal intensiver in die Kundenbetreuung zu gehen, nochmal fachlich vertiefter Dinge zu bewerten, weil das sehen wir natürlich auch, du hast es auch angesprochen, die KI ist nicht unfehlbar, wir haben immer noch das Thema Halluzinieren, wir haben immer noch das Thema, dass auch Falschentscheidungen getroffen werden, dass auch falsche Informationen erzeugt werden, die dann auch bewertet werden müssen, weil sie teilweise täuschend echt sind und dass die KI sich natürlich auch in die Irre leiten lassen kann. Und das ist ein Ding, wir werden dann den Man in the Loop immer haben. Die Frage ist halt, wie wir die Eskalationsmechanismen bestimmen in Prozessen. Das heißt, wann wird so ein automatisierter Prozess hell? Wann wird das Ganze sichtbar für den Mitarbeiter, dass er entsprechend in den Prozess eingreifen kann? Aber ich denke mal, in den nächsten Jahren wird das Thema Agentic AI die Versicherungswirtschaft sehr stark beschäftigen, weil es einfach ein zusätzliches Instrument neben den ganzen Themen wie Robotics, RPA, klassische Regelwerke, klassische KI, es ist einfach ein zusätzlicher Baustein und das Thema Agentic an sich sozusagen ermöglicht es, dass diese Teilaufgaben autonom erfolgen können. Und das sieht man mittlerweile auch sogar in der Wissenschaft. Also es gibt jetzt mittlerweile, wird gerade darüber diskutiert, mit Autonomics eine neue Forschungsrichtung zu etablieren, neue Wissenschaftsrichtung zu etablieren, sozusagen als Steigerung der Informatik. Dann nochmal das Thema KI, intelligente Systeme, generell Digitalisierung und auf der anderen Seite das ganze Thema autonomes Handeln, das zusammen zu kombinieren und dann neue Forschungsrichtung aufzubauen. Das finde ich eine spannende Entwicklung.
Auf jeden Fall ganz viele spannende Entwicklungen über die vergangenen Jahre. Können wir, glaube ich, gespannt sein, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Wir sind schon fast wieder am Ende mit unseren Themen und ganz zum Schluss würde ich noch mal ein bisschen auf die Branche insgesamt blicken, also so ein bisschen den Blick von oben. Und zwar würde ich mit euch gerne über eine Entwicklung sprechen, die wir zunehmend beobachten bei den Versicherern. Es geht um das ganze Thema Marktkonsolidierung. Ne? 2024 sind Barmenia und Gotha fusioniert, die Helvetia und die Baloise sind auch auf dem Weg zur Fusion und erst kürzlich wurde ja bekannt, dass die VIG die Nürnberger Versicherung übernommen hat. Und das setzt sich ja in anderen Marktsegmenten auch fort, dieser ganze diese Konsolidierungsentwicklung. Was würdest du sagen, Justus, welche Kräfte oder welche Dinge treiben denn diese Entwicklung voran, die wir so doch verstärkt beobachten?
Ja, genau. Man muss vielleicht noch kurz, um es einzuordnen, es ist ja, sagen wir mal, eine erneute Konsolidierungswelle. Es gab ja vor ein paar Jahren schon, ich meine, wenn man allein überlegt, aus welchen Unternehmen der Ergo-Konzern oder Generali-Konzern zusammengesetzt ist, das war dann eher auf, wir bauen Konzernkonstrukt. Aber wir sehen jetzt gerade schon nochmal einen stärkeren Treiber, jetzt gerade auch nach dem Ende der Niedrigzinslandschaft, wo jetzt auch wieder die Kostenthemen herauskommen. Und im Endeffekt kann man es im Kern auf zwei wesentliche Punkte, die wir auch eben schon an vielen Stellen angesprochen haben, Technologie und Regulatorik, nicht ausschließlich, aber viel treiben, denn das sind einfach Themen, die ich, egal wie groß ich bin, muss ich die immer umsetzen und tragen. Und ja, es gibt auch gerade regulatorisch immer dieses Proportionalitätsprinzip, aber da gibt es ja schon auch die Kritik, dass das eigentlich nicht gelebt wird. Das heißt, egal wie groß oder klein ist, muss ich sowohl ein performantes Kernsystem haben, ich muss mit KI-Systemen umgehen können, ich muss FIDA-ready sein, das ist ja wieder Schnittstelle aus Technologie und Regulatorik, ich muss Solvency II erfüllen. Ich muss DORA erfüllen etc. pp. Das ist einfach ein sehr hoher Fixkostenblock und da ist halt einfach, je größer ich bin, desto besser kann ich das tragen, desto wettbewerbsfähiger bin ich. Nebenbei habe ich natürlich auch mehr Marktmacht, mehr bessere Marktzugänge, größere Vertriebspower etc. pp. Das ist dann auch in der Nutzensicht, aber allein der Zwang, sich damit auseinanderzusetzen, ist ganz stark kostengetrieben, die ich für Regulatorik und Technologie eigentlich einsetzen muss. Und je größer die Organisation ist, dann kann ich solche Projekte überhaupt noch umsetzen, weil es gibt ja Dinge, die ich nur intern abdecken muss, die kann ich mir nicht extern einkaufen, weil dann ist es erstmal nur ein Geldthema. Und je größer die Organisation, deshalb kann ich solche Projekte, die ich damit habe, auch eher abfedern. Also das ist, glaube ich, so ein Kernthema, der dahinter steht. Der regulatorische und der technologische Druck ist einfach gerade sehr hoch. Das finanzielle Vermögen, die Organisationsresilienz vielleicht nicht ganz so hoch und dann muss ich dort einfach mit einer größeren Größe gegen ankämpfen und da versuche ich das natürlich auch zu tun, solange ich noch attraktive Partner im Markt habe, mit denen ich das auch gerne machen möchte.
Das beschränkt sich ja nicht nur auf Versicherer, sondern bei den Maklerpools sehen wir ja auch diese Tendenz.
Ja, man sieht einfach, dass das ist ja bei allen Themen, je größer die Player sind, desto mehr im ganzen Versicherungsmarkt ist alles Technologie und Regulatorik getrieben, plus natürlich jeder seine Marktmacht stärken möchte und dann auch mehr von der Wertschöpfungskette haben möchte. Zum Beispiel neben der Maklerkonsolidierung, die jetzt schon ein paar Jahre alt ist, und das ist ja jetzt nichts Spannendes, es ist zum Beispiel, haben wir uns jetzt vor kurzem im Rahmen des Thementürkes der Maklerforen auch intensiv mit der Assekurateurskonsolidierung auseinandergesetzt. Die ist auch nicht ganz neu, aber man merkt es im Fokus, dass auch viele Maklergruppen versuchen, auch mehr Assekurateure aufzukaufen, zu gründen, um da auch noch mehr von der Wertschöpfung eines Versicherungsunternehmens abzugraben und dort auch mehr Geld sozusagen einzunehmen, das auch stärker zu konsolidieren. Also da sehen wir im ganzen Markt, insbesondere beim Kernversicherungsunternehmen, aber auch im Vertrieb auch einen stärkeren Druck neben den Gewerbemaklern, was jetzt schon ein paar Jahre ist, weitet sich jetzt auf Privatkundenmakler und auch auf Assekurateure aus. Also denen geht es auch nicht anders. Die müssen auch dann IDD-compliant sein und die müssen auch Maklerverwaltungsprogramme haben. Die müssen auch ihre IT-Struktur haben. Die müssen auch KI-Lösungen bauen. Also sind quasi die gleichen Treiber, bloß halt im ähnlichen Markt mit anderen Playern.
Konsolidierung sind vielleicht ein Mittel, um auf bestimmte Bedingungen zu reagieren. Ein anderes ist vielleicht auch einfach das Thema Kooperation eingehen, miteinander arbeiten. Und das ist ja auch ein Thema, was uns bei den Versicherungsforen nicht ganz fremd ist. Jens, vielleicht magst du uns da auch mal noch einen Einblick geben, was vielleicht auch geplant ist von den Versicherungsforen in Zukunft, wie wir da, was wir ja schon seit 25 Jahren machen, quasi die Marktteilnehmer zusammenführen und das vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene jetzt.
Ja, Nadine, du sprichst gerade an, im Grunde genommen ist das Thema Kooperation ja auch mit die Gründungsidee der Versicherungsforen vor 25 Jahren. Damals hatten sich 16 Versicherer in einem zweiten Projekt zusammengefunden oder 16 Unternehmen, es waren nicht nur Versicherer, 16 Unternehmen zusammengefunden, um damals das aufkommende Internet sich zu erschließen, zu überlegen, was gibt's für Geschäftsmodelle, was gibt's für technologische Entwicklung, was bedeutet das für die Versicherer. Und diesen Bedarf, den haben wir zwischendurch immer wieder gesehen und aktuell sind wir in der Phase, wo das Thema Kooperation, glaube ich, wieder sehr stark deshalb an Fahrt gewinnt. Wir haben neue Technologien, das ganze Thema AI haben wir gerade schon besprochen, auch dann mit Agentic AI. Also wir haben einen sehr stark technologischen Sprung aktuell. Parallel sehen wir das Thema Regulatorik, das hat Justus ja schon intensiv angesprochen, was wir da alles sehen. Und das sind Themen, die zumindest mal unmittelbar nicht direkt wettbewerbsrelevant sind, weil ich, wenn ich jetzt mit einem anderen Partner, mit einem Versicherer zusammen mir die Technologie erschließe oder überlege, wie kann ich in der Regulatorik erfolgreich bewältigen, dann habe ich erstmal kein Differenzierungsmerkmal im Markt, sondern habe die Möglichkeit, gemeinsam Ressourcen einzubringen und auch ressourceneffizient Dinge zu entwickeln und vielleicht auch nochmal mehr Sichten reinzubringen. Deswegen sehen wir da aktuell durchaus auch eine hohe Bereitschaft innerhalb der Branche, das Thema Kooperation anzugehen. Und wir selber sind jetzt seit 3 Jahren zum Thema GenAI, erst mit der GenAI-Initiative und jetzt seit knapp über ein Jahr mit dem GenAI-Hub unterwegs. Wir sehen das aber auch in anderen Fragestellungen. Wir sind im Gespräch mit Versicherern zu sagen, was kann man im Bereich DORA machen? Muss jetzt jeder Versicherer die regulatorischen Anforderungen, die Dokumentation, die gefordert sind, alles für sich selbst entwickeln oder können da mehrere Versicherer zusammenarbeiten und zum Beispiel auch gemeinsam mit den Dienstleistern schauen, dass dieser Dokumentations- und Nachweisprozess effizient gehalten wird. Es gibt andere Themen im Bereich Rechtsschutz, zum Beispiel das Thema vorvertragliche Anzeigepflichtverletzungen, zu sagen, warum finden sich nicht mehr, man sieht ein Problem im Markt, warum finden sich mehrere Versicherer zusammen, die dann zum Beispiel jetzt mit uns gemeinsam im Thema Rechtsschutzversicherung schauen, kann man gemeinsam datenschutzkonform sicherstellen, dass die Informationen entsprechend korrekt abgegeben werden. Und da gibt es sehr, sehr viele Themen im Markt aktuell. Und das ist die Chance, wie Justus auch schon angesprochen hat, das Thema Kosten, aber auch Know-how zu bündeln und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die dann in den Häusern zwar individuell angepasst werden müssen, aber wo ich zumindest 80% des Weges gemeinsam gehen kann. Und das ist auch etwas, was wir dieses Jahr schon verstärkt sehen. Ich denke mal, nächstes Jahr noch viel stärker sehen werden.
Dem kann ich nichts anderes hinzufügen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir, oder beziehungsweise uns ist es wichtig, dass wir die Rolle als Plattform für die Versicherungsbranche nicht nur hinsichtlich Vernetzung, sondern insbesondere auch Richtung Lösungsgestaltung auch schaffen. Deshalb haben wir für uns dann auch die Lösungsmanufaktur aufgebaut, wo wir ganz spezifisch, sagen wir mal, Ineffizienzen im Markt identifizieren und die dann gemeinsam mit Versicherern, mit Partnern dann lösen wollen, weil ich glaube, so wollen wir, ist der Markt an sich auch nur wettbewerbsfähig im gesamtwirtschaftlichen Markt, wenn wir dort eine stärkere Effizienz schaffen. Und das können wir immer nur schaffen, indem wir da mehr zusammenarbeiten. Und da wollen wir auch einfach die Rolle, die wir jetzt schon seit 25 Jahren leben, auch nochmal in einer anderen Art und Weise auch leben und im Markt bringen.
Das wäre ich ein super schönes Schlusswort, wenn ich nicht noch 2 Fragen hätte. Aber mit dem fachlichen Teil sind wir durch und deswegen, wir wollen ja eben auch ein bisschen zurückblicken aufs Jahr. Wir haben vorausgeschaut aufs Jahr und deswegen will ich noch von euch einfach wissen, ihr habt es ja gesagt, wir hatten ein herausforderndes Jahr, aber auch irgendwie ein sehr schönes Jahr in dem Sinne, dass wir 25 Jahre gefeiert haben, ne, mit auch ein paar Events. Darüber müsst ihr jetzt gar nicht reden, aber mich interessiert eigentlich, wie lasst ihr denn dieses ereignisreiche Jahr ausklingen? Wie plant ihr denn zum Beispiel die anstehenden Feiertage, Justus? Was steht da bei dir auf der Agenda?
Ich muss gestehen, bevor ich in die Weihnachtsferien gehe, freue ich mich schon sehr auf unsere Weihnachtsfeier nächste Woche. Also da dann wirklich nochmal mit den Kollegen. Ich habe schon in meinem Kopf schon ausgemalt, mit einem guten Cuba Libre an der Bar zu stehen und einfach mal auf das Jahr zurückzuschauen und auf die 25 Jahre, die ich ja nicht komplett Teil der Gruppe war, aber auch die 8 Jahre, die ich jetzt persönlich schon in der Rolle hier bin und in der Branche sind, einfach mal ein bisschen Revue passieren zu lassen in Ruhe, weil das merkt man ja in dem Alltag, schafft man es gar nicht mal so richtig, mal in Ruhe zurückzuschauen und mal zu realisieren, was eigentlich im Jahr ist, so passiert ist. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten ist bei uns mal so ein Ankerpunkt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es immer die Gans bei meinem Schwiegervater, der auch mal sehr zelebriert. Da muss immer mit Standing Ovations er dann auch begrüßt werden. Das ist so ein Ankerpunkt bei unseren Feiertagen da. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Also das hat er schon sehr gut im Griff.
Ganz unter Ente ist die Frage, Jens, bei dir, ist das ein Thema zu den Feiertagen?
Eher weniger, weil wir, also ich kann es gar nicht sagen, weil wir zu den Feiertagen in der Regel immer rumreisen innerhalb der Verwandtschaft. Aber wir sind jetzt ja gerade noch am Anfang vom Dezember. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Meter zu gehen, weil wir noch einige Themen haben, die wir gerne noch bis jetzt zum Jahresende auch noch fertig und weiterentwickeln wollen. Aber dann habe ich jetzt so die persönliche Herausforderung, auch die Freude, dass unsere Kinder sozusagen, wir die Geburtstage schön um das Weihnachtsfest drumherum gelegt haben, so dass wir da jetzt eigentlich ja 2 Wochen vor uns haben mit sehr viel Feiern, auch schön Weihnachtsfeier. Wie gesagt, Weihnachten werden wir Familien besuchen, quasi ein bisschen durch Deutschland fahren und ansonsten einfach mal ja mal entspannen, mal auschecken sozusagen aus dem Jahr und dann entspannt und in Ruhe dann ins neue Jahr reinzustarten. Und klar auch nochmal, wie du es schon angesprochen, wir haben jetzt noch die Jahresabschlussfeier, die Weihnachtsfeier vor uns. Da freue ich mich auch schon drauf, dass wir da einfach mit den Kollegen nochmal auf dieses ereignisreiche Jahr zurückblicken können. Und dann mit den Ideen, die jetzt auch gerade in den letzten Monaten noch hochgekommen sind, dann gut und entspannt ins neue Jahr starten können.
Freut mich persönlich auch sehr drauf auf die anstehende Weihnachtsfeier. Danke für den auch durchaus persönlichen Einblick. Und ganz zum Schluss noch, weil wir gucken ja auch nach vorne. Habt ihr euch irgendwas fürs neue Jahr vorgenommen, wie ihr reinstarten wollt, mit welcher Energie? Gute Vorsätze müssen es nicht sein. Ich weiß, ihr seid beide immer an sich sehr positiv, dass ihr durch das Leben geht. Aber habt ihr euch für 2026 irgendwas schon noch besonders auf die Fahnen geschrieben, Justus?
Ich würde gerne wenigstens mal wieder verlängertes Wochenende nochmal wandern gehen. Das will ich auf jeden Fall jetzt jedes Jahr mal machen, weil es war wirklich super. Und ich hoffe, dass ich es hinkriege, was ich jetzt Anfang des Jahres schaffe, nicht so viel. Ich bin meistens so ein Urlaubsleser. Ich komme irgendwie nur im Urlaub dazu, dann Bücher zu lesen. Und ich habe da gerade ein sehr gutes, was mir auch eine Kollegin zum letzten Geburtstag geschenkt hat, wo ich gerade jetzt wieder ein paar Wochen hinterherhänge, dass ich da jetzt auch wirklich mal regelmäßiger dazu komme, wieder ab und zu mal zum Buch zu greifen. Das wäre schon ganz schön. Aber ich bin ja auch, wie du mich auch kennst, immer optimistisch. Ich glaube, das kriege ich schon ganz gut hin.
Sehr gut. Dann Justus will mehr lesen. Jens, was ist mit dir?
Ja, nächstes Jahr ist ja wieder ein gerades Jahr. Das heißt, ich habe meine obligatorische 2-jährige Motorradtour. Also nicht, dass die 2 Jahre dauert, aber alle 2 Jahre darf ich sie unternehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir werden mit Freunden eine gute Tour machen. Bis nach Rumänien runter und wieder zurück. Und ich werde auch mit meiner Frau nochmal eine Motorradtour machen. Auch das ist ein Thema, was wir, ich glaube, das letzte Mal nach Korsika hatten vor 13 Jahren oder so, also schon eine Weile her. Also da freue ich mich schon. Als nächstes Jahr mehr Motorrad fahren, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das, was dieses Jahr schon angefangen hat, mehr Zeit für fachliches Arbeiten, inhaltliches Arbeiten, mehr lesen, mehr schreiben, in die Richtung zu gehen.
Vielen Dank. Mit Jens Ringe und Justus Lücke habe ich über die Trends und Themen der Versicherungsbranche für 2026 gesprochen und auch ein bisschen über das, was bei Ihnen, was die beiden dieses Jahr erlebt haben und was sie sich 2026 vorgenommen haben. Das Ganze hier beim Podcast Versicherung 360. Erstmal vielen herzlichen Dank euch beiden.
Vielen Dank, Nadine.
Vielen Dank, liebe Nadine.
Und vielen Dank auch an Sie, dass Sie zugehört haben und uns so die Treue halten als Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr darüber. Noch mehr freuen wir uns, wenn Sie uns natürlich auch abonniert haben auf allen Plattformen, die Sie so mögen. Und damit sage ich erstmal vielen lieben Dank und bis bald.